Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Ich grüße euch herzlich. Heute ist Israel-Sonntag. Wir gehen da im Gottesdienst jetzt nicht sehr besonders drauf ein. Die Kirchen und Gemeinden werden halt angehalten, an diesem Tag mal da einen Schwerpunkt zu setzen. Aber den Text, den ich jetzt lese, das ist wohl der Kerntext für den Glauben Israels, nämlich die Befreiung aus Ägypten und den Durchzug durch das Schilfmeer oder durch das Rote Meer. Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 14, und zwar die Verse 1 und 2 und dann ab Vers 8. Der Herr sagte zu Mose: Befiehl den Israeliten, dass sie umkehren und vor Pi-Hahirot ihr Lager aufschlagen zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Dort sollt ihr am Meer lagern. Der Herr hatte es so gefügt, dass der Pharao, der König der Ägypter, nicht begriff und die Israeliten verfolgte. Die aber zogen aus mit erhobener Hand des Herrn. Die Ägypter jagten ihnen nach, alle Pferde und Wagen des Pharao, seine Reiter und sein Heer. Die Israeliten lagerten noch am Meer bei Hahirot vor Baal-Zephon. Dort holten die Ägypter sie ein. Als der Pharao näher kam, blickten die Israeliten auf und sahen, die Ägypter rückten hinter ihnen heran. Da bekamen die Israeliten große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie beklagten sich bei Mose: Gab es denn keine Gräber in Ägypten? Hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben? Wie konntest du uns aus Ägypten führen? Haben wir nicht schon in Ägypten zu dir gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen lieber den Ägyptern dienen? Es ist besser, dass wir in Ägypten Sklaven sind, als hier in der Wüste zu sterben. Darauf sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn so wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt stille sein. Dann erhob sich der Engel Gottes. Bisher war er an der Spitze der Israeliten gegangen, jetzt ging er zu ihrem Schutz hinter ihnen her. Auch die Wolkensäule entfernte sich von der Spitze und trat hinter die Israeliten. Sie stand zwischen den Ägyptern und den Israeliten. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Die Wolke ließ es stockdunkel werden auf der einen Seite für die Ägypter, und die Feuersäule erleuchtete die Nacht auf der anderen Seite. Mose streckte die Hand aus über das Meer. Da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen Ostwind zurück. Er machte das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. So konnten die Israeliten auf trockenem Boden mitten durch das Meer ziehen. Das Wasser stand rechts und links von ihnen wie eine Mauer. Die Ägypter aber verfolgten sie. Sie jagten hinter ihnen her, mitten in das Meer, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter. Unglaublich ist das, schrecklich. Das stellt alles in Frage, was die Israeliten jetzt erleben. Jetzt waren sie wirklich am Ende, eine schreckliche Situation. Sie dachten, es geschafft zu haben. Gott selbst hatte ihnen gesagt, dass sie hier an diesem Ort lagern sollten. Ganz genau hatte er ihnen beschrieben, am Schilfmeer gegenüber von Ziphon vor Pi-Hahirot. Sie wollten eigentlich einen anderen Weg gehen, aber sie haben Gott gehorcht. Und was hatten sie jetzt davon? Was sollte das? Warum hat Gott das gemacht? Hat ihnen so genau diesen Ort beschrieben, wo sie jetzt sind und in einer Sackgasse sind. Wie ein Lauffeuer geht es um das Lager herum. Die Ägypter kommen, schwer bewaffnet, zu allem bereit. Vor ihnen ist das Meer, da ist kein Weg. Und hinter ihnen die Streitwagen und Schwerter der Feinde, da ist auch kein Weg. Sie sind in die Enge getrieben, in die Falle gelaufen und Gott hat das irgendwie gewollt, hat das zugelassen, hat sie dahin bestellt. Das Volk schreit zu Gott und es schreit Mose an. Sie hatten Mose vertraut. Gott sollte ihn geschickt haben. Und dann waren sie aufgebrochen, mitten in der Nacht, erschöpft, nach so vielen Jahren Quälerei. Erleichtert, der Gewaltherrschaft des Pharao zu entkommen, aber auch Schrecken und Angst im Gepäck, was würde denn jetzt auf sie zukommen? Sie wussten, dass der Weg in die Freiheit durch die Wüste geht. Gott wird neue schenken, aber nicht ohne Leiden. Eine lange Wüste wird das sein. Sie wollten frei sein, von Gott befreit. Ohne zu wissen, was kommt, sind sie aufgebrochen mit Gott. Sie wollten die Freiheit, aber nicht den Tod. Jetzt hatte die Vergangenheit sie eingeholt. Das, was sie dachten, was sie überwunden hätten, was doch vorbei sein sollte, hat sie eingeholt. Mit Macht greift der Pharao mit seiner großen, kräftigen Tatze wieder nach Israel. Nach vorne ist kein Weg, nach hinten schon gar nicht. Der Tod wartet auf sie. Blanke Angst im Volk. Niemand denkt noch daran, dass Gott sie doch bis hierher geführt hat. Und dass sie das Vertrauen zu Gott verloren haben und keine Aussicht haben, macht sie aggressiv. Wo ist Gott jetzt, fragen sie. Und sie brauchen einen Schuldigen für ihre Lebenssituation. Sie brauchen jemanden, der Schuld hat, den sie anklagen können. In Mose haben sie ihn gefunden. Viele Menschen brauchen einen, der Schuld hat, wenn es im Leben schwer ist, auf den sie schimpfen können. Einer muss doch Schuld haben, aber ich nicht. Jemand, den sie anklagen können, wo sie ihre Gefühle ausgießen können. Das Volk wird aggressiv. Eigentlich sind sie in einer geistlichen Krise, weil sie Gott gerade nicht erleben, nicht so erleben, wie sie es wünschen, weil sie Schweres erleben, aber sie machen dadurch eine persönliche Krise und greifen Mose an. Warum hast du uns in diese Wüste gebracht? Hättest du uns bloß in Ägypten gelassen, da war es besser, da wussten wir wenigstens, woran wir waren. Ja, da war es auch dunkel, aber wir haben uns im Dunkel zurechtgefunden. Damit konnten wir leben. Ach, wären wir doch in Ägypten gestorben. Auch das kommt vor, dass Menschen, die leiden, die Vergangenheit verherrlichen, die heute etwas Schweres erleben und bei ihnen irgendwie alte Bilder aufsteigen und sie denken, ach, früher war doch alles besser. Früher war die Welt noch in Ordnung. Ja, da gab es auch Leid, da war auch nicht alles einfach, aber da wussten wir wenigstens zurechtzukommen in unserem Leben. Jetzt haben sie Angst. Das Wort Angst kommt ja von Engel. Engel. So als wäre man eingesperrt. An jeder Seite ist eine Mauer. Es schnürt einem die Luft ab, sagt man dann. Alles ist eng. Ich mag keinen Schritt mehr gehen, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Überall Schwäche, überall Bedrohung, vor mir, hinter mir, links, rechts, wahrscheinlich auch oben, oben, über mir Bedrohung. Dunkel, keine Aussicht. Dann wird der Blick eng und das Denken wird eng. Wenn man Angst hat, dann dreht man sich im Kreis, hat noch einen Schuldigen, auf den man schimpfen kann. Man möchte im Boden versinken. Nur einer sticht heraus. Bei einem scheint es anders zu sein, bei Mose. Mag der Himmel auch voller Wolken sein, Mose sieht, da ist auch noch blau dazwischen. Mag das Leben auch gerade ganz dunkel sein, Mose weiß, hinter den Wolken ist auch ein Himmel. Und die Wolken werden sich irgendwann verziehen. Fürchtet euch nicht, sagt er. Wo nimmt Mose diese Kraft denn? In einer Situation, wo alle Angst haben, wo alle bedrängt sind, wo es um Leben und Tod geht, wo das Leben wirklich überhaupt nicht mehr schön ist und man nicht weiß, wie morgen aussieht, sagt er, fürchtet euch nicht. Er weiß immer noch Gott da, dass Gott sie sieht, dass Gott das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Mose lässt sich nicht nach unten ziehen, weder durch Ängste, die er vielleicht auch hat, noch durch diese Angriffe, dass er jetzt auch noch angezählt ist und der Schuldige sein soll für alles. Gott steht zu seinen Verheißungen, daran hält er fest. Gott ist sein Volk nicht egal. Dem lebendigen Gott sind seine Menschen nie egal. Daran hält er fest. Gott ist im Regiment und nicht der Pharao und nicht das, was mir jetzt gerade die Luft abschnüren will. Gott ist im Regiment. Er ist der Herr. Und niemals wird er zulassen, dass sein Volk zugrunde geht. Gott ist treu und er ist mächtig. Und Gott kann Wunder tun. Er kann Türen öffnen, wo wir keine sehen. Daran kann Mose offensichtlich festhalten. Fürchtet euch nicht. 365 Mal soll das in der Bibel stehen. Fürchtet euch nicht. Wenn das stimmt, ich habe es nicht nachgezählt, wenn man googelt, stimmt das nicht. Aber nehmen wir mal an, 365 Mal fürchtet nicht. Das heißt ja, für jeden Tag einmal fürchte dich nicht für mich und für dich. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Josua hat das gehört, als Mose gestorben war und jetzt Josua die Verantwortung übernehmen sollte und das Volk führen. Fürchte dich nicht, lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht. Ich bin bei dir in allem, was du tun wirst, sagt Gott. Maria hat es gehört, als sie erfuhr, dass sie Mutter werden soll, als junge Frau. Fürchte dich nicht. Die Hirten haben es gehört, als die Engel ihnen erschienen. Die Frauen am Grab haben es gehört, als sie nicht verstanden haben, was da passiert ist. Fürchtet euch nicht. Und heute hören wir es. Fürchte dich nicht. Jetzt möchte ich am liebsten, ich habe Angst, ich kriege nicht jeden zurecht, jeden Vornamen hier nennen, der hier sitzt. Fürchte dich nicht. Norbert, Christa, Ebba, Edeltraut, Silke, Jürgen. Fürchte dich nicht. Adolf, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr werdet zusehen. Ihr müsst das nicht selber tun, was euch die Luft gerade abschnürt. Ihr könnt eure Waffen ruhen lassen. Hört auf zu kämpfen. Braucht ihr nicht. Um euch nicht. Ihr müsst euch nicht nach hinten verteidigen gegen die Ägypter und nicht nach vorne euren Weg erkämpfen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ganz erstaunlich, ganz bemerkenswert finde ich das. Also für mich ein Wunder, dass Mose das sagen kann, ohne dass er schon weiß, wie Gott hilft. Er vertraut hier wirklich blind. In einer so ernsten Situation, wo es um Leben und Tod geht, wo Leuten die Luft abgeschnitten wird sozusagen, sagt er, fürchte dich nicht. Der Herr wird für dich streiten. Und du darfst stille sein. Er macht dem Volk Mut, er vertraut, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Aber, was wir dann erfahren, Mose schreit auch zu Gott. Mose betet auch verzweifelt. Offensichtlich gehört beides dazu bei ihm, Glaube und Zweifel, Mut und Angst. Er hält an Gott fest. Er spricht dem Volk Trost zu, aber er selber schreit auch zu Gott und sagt, Herr, jetzt hilf auch. Wir brauchen dich jetzt und heute. Verzögere nicht, wie lange noch soll die Situation anhalten? Ihr Lieben, auch wer vertraut, hat Zweifel. Aber er entscheidet sich zu vertrauen. Das ist bei Mose der Fall. Und dann sagt Gott zu ihm, warum schreist du so zu mir, Mose? Ich bin da, ich bin treu, ich sitze im Regiment. Ich halte mein Versprechen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich will mein Volk in das verheißene Land führen und ich werde das tun. Und dann Vers 15 und 16, befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können. Sag dem Volk, dass es weiterziehen soll. Mal ein Wort zu dem Pharao zwischendurch, dass wir den nicht ganz vergessen. Der Pharao, mal so als Skizze jetzt, als pauschales Urteil oder pauschale Sätze zu ihm, der Pharao ist machthungrig. Er kennt das nicht, dass sein Wille nicht geschieht in seinem Leben. Was er geplant hat, ist gekommen. Was er geplant hat, kann er umsetzen. Er hat seine Leute, die ihm helfen, die ihn unterstützen. Er kennt das nicht, dass in seinem Leben irgendwas mal den Berg runtergeht. Und auf ihn muss man hören. Sein Wort ist wichtig und wehe, man hört ihm nicht zu. Sein Wille muss geschehen, sonst kann er ganz böse werden. Er sieht das Leid anderer Menschen nicht. Er will herrschen, er will Recht haben. Er ist es gewohnt, sich mit seinen Mitteln durchzusetzen. Der Pharao hat alles im Griff, nur sich selbst wohl am wenigsten. Und Gott verstockt ihn, hat Luther dann übersetzt. Das heißt, Gott lässt ihn, wie er ist. Wie ein Stock, der nicht hören kann, der nicht sehen kann. Gott öffnet ihm die Augen nicht. Der Pharao erkennt nicht, dass seine Macht begrenzt ist. Der Pharao erkennt nicht, dass Gott hier am Werke ist. Der Pharao bleibt sich treu. Er will nicht sehen und er sieht nicht. Er will nicht hören und er hört nicht. Und dann bringt der Pharao sich selbst und alle seine Menschen ins Unheil. Er hält stur an seiner Macht fest, an seiner Haltung, an seiner Sicht der Dinge. Und er geht unter. Und die seien mit ihm. Vielleicht ist der Pharao auch eine Mahnung an uns, wo uns das passieren kann, dass wir unbelehrbar sind, Recht haben und andere angreifen, dass wir aufgerüstet haben gegen andere und uns ihnen entgegenstellen, weil wir im Recht sind, dass wir andere zu Feinden machen. Ach, auch unter Christen ist das viel zu oft passiert, dass man andere Christen zu Feinden macht, weil sie irgendwo anders denken oder an das Leben. Vielleicht eine Mahnung an uns auch, wo wir kämpfen und nichts uns von unserer Sicht abbringen kann, wo wir verstocken, wie Stöcke sind, die nicht mehr hören, an die keiner mehr rankommt, weil wir Recht haben. Und vielleicht sogar, dass wir uns und andere damit ins Unheil stürzen. Sehen wir wieder auf das Volk, auf Israel. Mose hat ihnen Mut zugesprochen und sie stehen auf und sie gehen weiter. Dem Meer entgegen, zwischen dem Meer und diesem Pi-Hahirot oder wie das heißt, sollten sie lagern. Sie gehen weiter in Richtung Meer und wieder ist es Nacht. Ich stelle mir vor, das ist nicht nur äußerlich Nacht, das ist innerlich Nacht. Irgendwie ein Wort Gottes gehört haben und weitergehen. Aber es ist immer noch dunkel. Man sieht immer noch nichts. Die Angst ist noch nicht besiegt, der Zweifel ist noch da. Aber man geht weiter, weil man Gottes Wort wieder gehört hat. Aber der Feind kann einem im Dunkeln nichts tun. Der Engel, der sonst immer vorne ranging, haben wir gelesen, der geht jetzt nach hinten, geht zwischen das Volk und die Ägypter. Und die Wolkensäule und Feuersäule, die voranging, ging jetzt nach hinten, zwischen Israel und die Ägypter. Das heißt, die Ägypter können ganz nah rankommen. Man spürt die Feinde in seinem Nacken, man spürt ihren Atem. Es treibt einem Angst in die Knochen und Tränen in die Augen, vielleicht. Aber sie kommen nicht ran. 1,50 Meter Abstand, haben wir schon gelernt, mindestens. Da ist eine Wolkensäule dazwischen. Interessant auch, nach vorne gibt sie Licht. Die haben Licht im Dunkeln, nach hinten wird es dunkel. Die Feinde kommen nicht ran. So angefochten die Situation auch ist, die Feinde kommen nicht ran. Die Bedrohung ist real. Es kann keiner kleinreden. Ich werde euch nachher noch ein Büchlein vorstellen, das kann ich jetzt auch schon machen. Antje Sabine Negeli. Echt, den Namen müsstet ihr euch merken. Antje Sabine Negeli. Die sehe ich gerade, die Angelika hinten. Wir treffen uns ja zum Beten mindestens einmal die Woche und da habe ich auch schon von der erzählt und was vorgelesen. Eine Schweizerin, Psychoanalytikerin und Theologin. Und eine gläubige Frau, die irre Schweres durchgemacht haben muss. Und aus ihrer Therapie wahrscheinlich irre Schweres kennt. Und die formuliert Gebete, das zieht mir echt die Socken aus. Ja? Also eine solche Ehrlichkeit, eine solche Tiefe, wunderbar. Und unter anderem sagt sie, so eine Zeile aus einem ihrer Gebete, wenn meine Augen sich an das Dunkel gewöhnt haben, dann erkenne ich, dass immer noch Licht ist und ich kann weitergehen. Das hat Israel hier erlebt. Wenn meine Augen sich an das Dunkel gewöhnt haben, merke ich, es ist immer noch Licht. Und ich kann weitergehen. Und dann kommt dieses rettende Wunder, diese große Erfahrung Israels. Gott greift wirklich ein. Gott sieht nicht untätig zu. Gott sitzt im Regiment. Gott sind seine Menschen nicht gleichgültig. Er ist treu und er ist mächtig. Er schwebt nicht irgendwie über dem Leiden. Er hört ihr Rufen und ihre Gebete. Gott befreit. Mose streckt seine Hand aus und die ganze Nacht, heißt es, da weht ein Ostwind und weht das Meer zur Seite. Das Meer teilt sich, der Boden wird sichtbar, der Boden wird trocken, unheimlich. Aber das ist ihr Weg jetzt, den sie gehen können. Einer muss anfangen, einer muss den ersten Schritt tun. Noch nie ist jemand durch ein Meer gegangen. Noch nie hat irgendein Mensch, irgendein Volk das erlebt, was Israel jetzt erlebt, völlig einmalig. Da kann man nicht denken, ach, da gibt es eine Selbsthilfegruppe für die Leute, die immer vor dem Meer standen und durchgelaufen sind. Nix da, gar nichts. Noch nie. Und einer muss jetzt anfangen, muss losgehen, muss vorangehen, den ersten Schritt tun. Das ist der Weg Gottes jetzt für uns und den gehen wir. Wie war das möglich? Interessiert euch das? Ein bisschen interessiert es mich auch. Es ist für mich nun nicht gerade das Wichtigste, irgendwie, was ich wissen muss. Wie kommt denn das, dass das Meer da zur Seite geht? Auch so ein bisschen widersprüchlich. So die ganze Zeit, die ganze Nacht Ostwind, aber auf beiden Seiten soll es Mauern gegeben haben. Irgendwie haben die ja ausgedrückt, was sie erlebt haben. Ja? Was ich nicht wusste, ich habe das jetzt bei der Vorbereitung gelesen, so eine Theorie ist, das sei ein Tsunami gewesen. Also ein Tsunami, wo das Meer zuerst zurückgeht und sich aufbaut und dann konnten die da durchgehen. Und dann kommt die große Welle und da waren die Ägypter dort und sind vom Wasser getroffen worden, ein Seebeben. Und was ich da las, schreibt jemand, dass es tatsächlich zu dieser Zeit einen tiefen Grabenbruch im Meer gegeben haben soll. Im Grunde, mal angenommen, das wäre alles so, dann ist es ja noch ein größeres Wunder, dass Israel ausgerichtet in dem Moment am Meer steht, oder? Erklären kann man das nicht. Ich persönlich brauche es auch nicht. Ich glaube, Gott könnte einmal ausatmen oder einmal die Luft anhalten und Meere würden sich teilen. Und wie das dann passiert? Meere von Wasser, Meere von Sorgen, Meere von Trauer, Meere von Einsamkeit könnten sich teilen, wenn Gott einmal Luft anhält. Wie er das dann macht, ach, das überlasse ich dann gerne ihm. Wer Gott vertraut, der kann trockenen Fußes über Wasser gehen. Das Entscheidende ist doch hier, dass Gott seine Treue bewiesen hat. Gott sitzt im Regiment. Seine Menschen sind ihm nicht gleichgültig. Gott greift ein, Gott sieht nicht einfach zu und aus dem Nichts schenkt er einen Ausweg. Und das Volk konnte abwarten, bis er es tut. Für Israel ist das hier wohl der wichtigste Text. Das wird gefeiert, wie bei uns Weihnachten oder Ostern zusammen, könnte man sagen. Das wird gefeiert. Da haben sie Gott wirklich erkannt. Da haben sie begriffen, dass Gott wirklich eingreift, dass er Macht hat. Wir haben einen Gott, der befreit. Das könnte man sagen, ist das Zentrum des Glaubens, des persönlichen Glaubens Israels. Aber der Weg wird kein einfacher sein. Auch dafür steht ja die Wüstenwanderung für Israel, für das, was Israel erlebt. Wie viele Feinde werden sie noch haben? Was hat dieses Volk in dieser Welt erleben müssen? Wie viel Wüste war da noch? Wie viele Sackgassen gab es da noch? Aber sie haben einen Gott, der sie sieht, der sie erwählt hat, der sie befreit. Das hat sie immer wieder aufrechterhalten. Als sie in Babylon dann später in Gefangenschaft waren, hat diese Geschichte eine ganz große Rolle gespielt. Wir haben einen Gott, der uns befreit. Wir werden nicht immer in Babylon bleiben. Immer wieder wurden Juden verfolgt, im Mittelalter wurden sie verbrannt. Im Deutschen Reich sollten sie ausgerottet werden. Und immer wieder gehört diese Urerfahrung dazu. Wir haben einen Gott, der sieht, der uns befreit. Tatsächlich habe ich diesen Text noch nie gepredigt. Ich habe mich auch gewundert. Ich gucke dann in meinem Ordner nach, habe ich noch nie gepredigt. Das kommt daher, weil der eine Osterperikope ist. Das heißt, also in der Predigtordnung der Landeskirchen ist dieser Text einer von 6 Texten, die man Ostern predigen soll, weil es da so viele Parallelen gibt und weil, wie für uns Christen, Ostern die Mitte des Glaubens ist. Wir haben einen Gott, der den Tod besiegt hat. Wir haben einen Gott, der die Sünde besiegt hat. So ist für Israel dieser Text die Mitte. Wir haben einen Gott, der befreit, der mächtig ist. Das Volk lebte in Sklaverei, vom Tod bedroht. Es war durch eigene Schuld in die Sklaverei geraten und nichts mehr konnte es tun, um selber herauszukommen. Und es war mehr Angst da und mehr Zweifel als Glauben. Und Gott hat sein Volk Israel durch sein wunderbares Eingreifen gerettet und ins verheißene Land geführt. Gott hat die Sklaverei der Menschen gesehen, von uns, unsere Sklaverei. Unter der Sünde, unter dem Tod, der schon früh ins Leben greift. Wir werden alle älter und dabei gewinnen wir nicht an Kraft. Vielleicht in manchen Bereichen ja, aber körperlich wohl kaum. Gott hat die Sklaverei der Menschen gesehen und hat seinen Sohn gesandt. Jesus, könnte man sagen, ist der Mose des neuen Bundes. Mose hat ein Gesetz empfangen von Gott auf dem Berg Horeb. Jesus hält eine Bergpredigt, wo er das neue Gesetz gibt. Den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Und er verschärft das Gesetz durch die Liebe und er bricht das Gesetz durch die Liebe. Er hat ein neues Gesetz gegeben. Am Schilfmeer hatte Israel den Tod vor Augen und Gott hat einen Ausweg geschenkt. Und Jesus hat den Ausweg geschenkt zum Vater. Der Weg führt durchs Wasser, das will ich auch noch eben festhalten. Der Weg zu Gott, durch den er rettet, führt durchs Wasser. Im Neuen Bund ist das die Taufe. Paulus vergleicht den Durchzug durch das Schilfmeer oder das Rote Meer mit der Taufe, 1. Korinther 10. In der Taufe sozusagen, da macht Gott den Weg frei. Da kann man durchs Wasser gehen ins neue Leben. Heute ist Israel Sonntag also und wir werden an Israel erinnert, an das, was Israel erlebt hat, was wir lernen können an unserem alten Brudervolk, könnte ich mal sagen. Wüstenerfahrungen gehören zum Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt auch Sackgassenerfahrungen im Leben. Wir verstehen auch Gottes Handeln nicht immer, dass man sagen könnte, ach ja, kann ich alles verstehen. Jeder erzählt seine Lebensgeschichte und wir sagen, na klar, können wir ganz klar einordnen, warum du das so erlebt hast und du so. Geht nicht. Und manchmal in der Not haben wir auch einen rissigen Glauben und sind keine Glaubenshelden. Dann sind wir kein Mose, sondern sind auch jemand, der einen Mose braucht und der sagt, du schaffst das. Gott ist bei dir. Es gibt ein Licht am Ende vom Tunnel. Gott ist im Regiment, auch in deinem Leben. Und das, was dir jetzt gerade Angst macht, dich nach unten zieht, das soll nicht über dich herrschen. Du hast einen Vater im Himmel, der dich führt bis ans Ende. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Amen.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.